Ich predige heute Morgen weiter über den Philipperbrief und schließe ihn damit ab, Kapitel 4, Vers 10 bis zum Ende. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr jetzt einmal wieder erstarkt seid, für mich zu sorgen, worauf ihr auch sonst bedacht wart. Aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht, dass ich es mangelshalber sage, denn ich habe gelernt, in der Lage, in der ich bin, mir genügen zu lassen. Ich weiß, in Niedrigkeit zu leben. Ich weiß auch, Überfluss zu haben. In alles und jedes bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Ihr wisst aber auch eurerseits, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehalten hat auf Rechnung des Gebens und Empfangens, außer ihr allein. Denn sogar als ich erst in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf etwas gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die ein Überschuss in eurer Rechnung erzeugt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich von Epaphroditus eure Sendung empfangen habe, einen lieblichen Duft, ein willkommenes, Gott wohlgefälliges Opfer. Mein Gott aber wird all euer Bedürfnis nach seinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllen in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, gebührt die Ehre in aller Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, ganz besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Frage an Sie, haben Sie schon Anteile an der Segensbank erworben? Zurzeit ist es ja üblich, über Aktien nachzudenken, Kurse zu studieren, zu sehen, wie die abstürzen, so wie so ein Sturzflieger oder dann langsam wieder sich erholen. Das ist eine Bank, diese Segensbank, wo es keine Kursverluste gibt, wo die Inflation nichts auffrisst. Die Segensbank ist die Bank, in der wir Gott Dinge zur Verfügung stellen, Geld und Werte, die wir haben. Das ist eine gute Frage, wie zahle ich ein? Ich weiß noch, als ich so ein junger Pastor war, das heißt noch nicht ganz ausgebildet, ich war Vikar, also noch in der Ausbildungsphase zwischen ersten und zweiten Examen, verdiente man damals 500 Mark. Da war ich schon verlobt und meine Braut, heutige Frau, war Lehrerin, die verdiente so 800 Mark netto. Und sagte mir dann, weißt du, ich spende jeden Monat, ich glaube, 50 Mark oder so. Es traf mich wie der Blitz, sagte, was, von dem Geld, von dem wenigen, was man hat, auch noch was hergeben, einfach weggeben, das ist weg, ohne etwas dafür zu kriegen. Es war eine große Herausforderung für mich und mir zunächst einmal unmöglich, es nachzuvollziehen. Im Laufe der Jahre habe ich das sicher auch gelernt, es weiterzugeben, Anteile an dieser Segensbank zu erwerben. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auch schon Anteilseigner an dieser Segensbank, dass Sie einfach sagen, ich gebe das weiter, was Gott mir aufträgt, ihm zur Verfügung zu stellen? Und wie sieht das aus, wenn Sie was weitergeben? Sind Sie das einfach nur los, etwas weniger als früher? Oder ist es so, dass das wirklich eine Segensbank ist, das heißt, der Segen zurückfließt? Der Paulus schreibt hier seinen Freunden in Philippi, mein Gott aber wird all euer Bedürfnis nach seinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllen in Christus Jesus. Das heißt, er schreibt denen, dass Gott für ihre Bedürfnisse sorgt und so der Segen zurückfließt. Haben Sie das schon erfahren? Dass Sie mit dem Geld besser auskommen? Dass Sie vielleicht die Maschinen länger behalten? Dass Sie weniger Schulden machen und dies und jenes? Gottes Segensbank entdecken bedeutet für andere Christen etwas tun oder für Menschen, die Hilfe brauchen. Der Paulus bedankt sich und sagt, ihr habt schon früher zweimal für mich gesorgt, als ich noch in eurer Nähe war. Jetzt in Rom bin ich ja in einem anderen Land, ihr wohnt ja in Mazedonien. Und trotzdem habt ihr mir einen Mann geschickt, der da nicht nur seinen Jahresurlaub investiert hat, sondern wahrscheinlich sehr viel mehr. Damals kam man ja nicht so schnell vom Fleck. Und hat mir viel gegeben. Es gibt übrigens eine nette Formel, Redensweise, das heißt, man gibt sich nicht arm. Das heißt, wenn ich gebe, werde ich dadurch nicht arm. interessante Überlegung, ob es stimmt, sondern ich bekomme Zugang zu dem Reichtum Gottes, er gibt immer mehr zurück. Frage an Sie, waren Sie irgendwann schon Empfänger von Gaben anderer Christen? Ja, irgendwo, wo Sie was bekommen haben, was andere Christen irgendwo sozusagen weggegeben haben. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war in der Grundschule, trug ich grasgrüne Schuhe. Das war etwas ungewöhnlich, aber ich fand die klasse, die waren sehr gut, die stammten aus einem sogenannten Care-Paket, hatten amerikanische Christen verschickt in den Westen. Und in den Schulpausen, da gab es da immer in einer Pause so etwas ganz Tolles, das nannte sich Schulspeisung. Zum ersten Mal in meinem Leben Erdnüsse gegessen und solche Dinge. Das stammte auch von amerikanischen Christen, die das hier nach Europa geschickt haben, gerade nach Deutschland. Ja, später merkte ich dann, als auf eine Skifreizeit mitfuhr, als Student hat mir jemand geholfen, diese Freizeit zu bezahlen, sonst wäre ich nicht mitgekommen. Ich verwende hier zum Predigen immer eine sehr schöne Bibel in Leder gebunden. Die hat mir auch mal jemand Liebes geschenkt. Wir durften, gerade auch als Familie mit kleinen Kindern damals, Wohnungen von Freundinnen benutzen im Urlaub oder auch heute noch. Oder als ich in Amerika war, durfte ich 8 Wochen ein fremdes Auto fahren, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Und vieles, vieles mehr. Frage, haben Sie von anderen Christen auch schon irgendetwas bekommen in dieser oder jener Weise? Der Paulus bezeichnet das, was er hier bekommen hat, als ein Opfer des lieblichen Duftes. Sie müssen wissen, im Alten Testament gab es verschiedene Opfer. Da gab es Opfer für Sünde. Also wenn ich Fehler gemacht habe, musste ich Gott ein Tier opfern, damit durch das Blut dieses Tieres sozusagen bildlich meine Sünde bedeckt wird. Ein Hinweis auf das spätere Blut des Lammes Gottes, das heißt von Jesus, der die Sünde vergibt. Es waren die einen Opfer für Sünde und das anderen waren die Opfer des lieblichen Geruches. Das war das Brandopfer, das Speisopfer und das Friedensopfer. Das heißt Opfer, die Gott gegeben wurden als Zeichen der ganzen Hingabe und des Dankes. Dieses Dankopfer, da wurde immer ein kleiner Teil davon verbrannt, von diesem Opfertier, und der Rest wurde so in einer Art geistlichen Grillparty rings um diesen Altar herum gefeiert und von den Opfernden gegessen. Also wer Dank opfert, teilt mit anderen. Dankopfer war immer etwas Gemeinsames. Ein Opfer des lieblichen Duftes. Der Paulus sagt aber, ich freue mich, ich bin begeistert, aber ich bin nicht nur begeistert über die Gabe, sondern weil ich merke, da steckt eine gute Einstellung dahinter. Er sagt, eigentlich bin ich immer zufrieden. In jeder Lage kann ich mir genügen lassen. Und da taucht dieses griechische Wort autarkes auf. Das kennen Sie wahrscheinlich als das deutsche Fremdwort autark. Ein Ziel zum Beispiel von Hitler, dass das Deutsche Reich autark wäre. Das heißt, nicht mehr abhängig von anderen, sondern nur auf sich selbst gestellt zurechtkommt. Zur Zeit von dem Paulus herrschte die Philosophie der Stoa, und ein Mann wie der Sokrates wurde mal gefragt, wobei der jetzt kein typischer Vertreter dafür ist, aber er wurde gefragt, wer ist der reichste Mann? Und da hat er geantwortet, wer mit dem wenigsten zufrieden ist. Denn Selbstgenügsamkeit ist sein natürlicher Reichtum. Wer ist der reichste Mann? Wer mit dem wenigsten zufrieden ist. Eine interessante Antwort eines Philosophen. Der Paulus war kein Stoiker. Stoiker sagten, wir müssen von allem unberührt sein. Ja, wenn ein Familienmitglied stirbt, muss man sagen, geht mich nichts an. Wenn ich jemand helfen müsste, geht mich nichts an. Das heißt, nur in sich selbst leben, alles andere abschneiden durch einen Willensentschluss. Sie merken an der Stelle schon, da wird das eigene Herz zu einer Art Wüste, weil man ja alle Emotionen irgendwo unterkühlen muss, um sich aus den Beziehungen herauszunehmen. Das verstanden diese Leute unter Selbstgenügsamkeit, autark sein. Der Paulus verstand darunter, ich bin zufrieden, weil Jesus bei mir ist und er kennt meine Lage. Wenn ich Mangel habe, weiß er, das ist für den jetzt im Moment gerade dran. Und wenn ich Überfluss habe, dann weiß er das auch. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wenn Sie das Alte Testament lesen, lesen Sie von dem Volk Israel, das aus Ägypten auszog. Und da zog tagsüber immer so eine senkrechte Wolkensäule mit und nachts war das eine Feuersäule. Das heißt, sie wussten immer, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie wussten immer, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, in dieser Säule war Gott gegenwärtig und trotzdem mussten sie manchmal ein bisschen hungern, manchmal hatten sie nichts oder wenig zu trinken, aber Gott war bei ihnen. Ja, und was haben die Leute gemacht? Sie haben nicht gesagt, lieber Vater, wir sind gespannt, wie du das Problem löst, sondern sie haben immer nur gemurrt. Sie waren bitter. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn man so ältere Leute besucht, ist das ja interessant. Entweder sind die Leute dankbar, mit verschiedenen Formulierungen, so von man muss ja zufrieden sein, da ist noch so ein bisschen Zwang drin, oder ich bin zufrieden, oder sie sind bitter, weil ja das Schicksal ihnen doch viele Lasten aufgelegt hat. Und als Bittere sind sie dann manchmal noch eine Art Besucherschreck, weil sie ja jedem ihre Bitterkeit mitteilen müssen und das macht nicht gerade Freude, die ganze Zeit Dinge zu hören, die nicht so schön sind. Ich bin zufrieden, sagt der Paulus und dann sagt er, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn Sie die Bibel lesen und das Wort alles lesen, wird es immer interessant. Das ist jedes Mal eine Herausforderung, was da alles beinhaltet ist. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, eine Lösung der persönlichen Energiekrise. Ist ja die Frage, wenn Sie persönlich Energie brauchen, in welche Steckdose stecken Sie da Ihren Stecker rein? Gibt es da im Innern irgendwo so eine Steckdose? Der Paulus sagt, meine Steckdose ist Christus. Als ich vor kurzem hier mal zum Büro fuhr, morgens stand so ein kleiner Reisebus hier auf dem Parkplatz und da waren so ein paar Chinesen ausgestiegen und die machten da so. Das heißt so eine Art Schattenboxen hier oder was auch immer, was das war, irgendeine Übung. Gut, das waren chinesische Touristen, dachte ich, das gehört zu deren Kultur. Aber es ist ja interessant, dass immer mehr westliche Leute östliche Meditationstechniken brauchen, um seelische Energie zu tanken. In jeder Form, ob das autogenes Training ist, ob das irgendwelche Tai Chi oder sonstigen Seminare oder was Übungen sind. Man versucht, seelische Energie zu tanken. Ich denke an einen Mann unserer Gemeinde, der früher eine Stunde morgens autogenes Training gemacht hat, ehe er in seinen Beruf ging, wo er dann mit vielen Leuten zu tun hatte. Dann ist er zum Glauben gekommen an Jesus, weil jemand aus der Gemeinde jahrelang für ihn gebetet hatte, was er nicht wusste. Und dann war er schon gewohnt, jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen. Sagte, gut, jetzt werde ich jeden Morgen eine Stunde die Bibel lesen und beten. Die Zeit habe ich ja schon eingeplant. Und ich habe ihn dann früher mal gefragt, was ist eigentlich für dich der Unterschied jetzt von dem einen zum anderen? Sagt er, lässt sich kaum vergleichen. Dieses Bibellesen und Beten hat eine ganz, ganz andere Auswirkung auf mein Leben, Alltag und meine Arbeit und meine Mitarbeiter, als vorher diese Übungen, die ich gemacht habe, mit dem Versuch, mich zu beruhigen. Die Frage, welche Energiequellen zapfen Sie an, um innerlich fit zu sein? Und wo können Sie oder ich sagen, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus? Mit alles meinte der Paulus hier in diesem Zusammenhang, ich kann Überfluss haben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich kann Mangel leiden, ohne zu jammern. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Als ich hierher kam, als junger Pfarrer, war gerade diese Biafra-Krise. Ja, da sah man so Bilder von verhungerten Kindern da in Nigeria. Das war furchtbar. Und dann kam so ein Weihnachtsfest so mit all den Geschenken und tollem Essen und ich saß da immer nur so mit einem schlechten Gewissen und habe da so die Weihnachtsdinge da in mich hineingestopft. Später dachte ich eigentlich ja ein Mordskrampf. Dadurch, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, geht es den Kindern auch nicht besser. Sondern ich werde jetzt mich hier ganz normal verhalten und natürlich auf diese oder jene Weise auch versuchen, etwas weiterzugeben für andere. Meine Frau und ich hatten immer einen netten Punkt, Überfluss und Mangel gleich im Zusammenhang. Wir haben vor Jahren mal Schüres in Haiti besucht und da mussten wir auf irgendeinem anderen Flugplatz umsteigen und übernachten vorher. Und da haben wir gesagt, gut, in dem Fall geben wir mal viel Geld aus, da muss man kein Hotel in der Stadt nehmen, um durch den großen Verkehr wieder zum Flughafen zu kommen morgens und wer weiß, ob man hängen bleibt, sondern wir sind in einem Hotel am Flughafen geblieben, ein Hilton Hotel, das ist eine Kategorie, die wir sonst normalerweise nicht benutzen. Und wussten, jetzt bist du schon am Flughafen und kannst morgens in aller Ruhe weiterfliegen. Dann waren wir in Haiti und wohnten dort unter anderem eine Woche auf dem Land bei einem Pfarrer in seinem Haus. Das war ganz einfach so mit Wellblechdach nur und die Bibliothek bestand aus zwei Büchern, die da auf der Mauer lagen. Und wir schliefen in einem Ehebett. Die Leute, die sonst dort drin schliefen, lagen bei uns vor der Tür auf dem Betonfußboden. Also schon etwas schwierig. Und im Garten weitete hinten eine Ziege, die dann in einer der nächsten Tage im Kochtopf war mit Hörnern und so. Meine Frau meinte dann, sie würde das Essen doch an dem Tag lieber dem Johannes Schürer überlassen. Ich sage das nur, es war nicht so, dass wir Mangel hatten, es war einfach ganz, ganz, ganz primitiv. Und gerade vorher waren wir in einem ganz vornehmen Hotel und jetzt waren wir so ganz primitiv. Und beides hintereinander, dachte ich, das war so eigentlich das, was der Paulus so manchmal mitgemacht hat. Auf der einen Seite so ganz nobel, alles super und dann irgendwo ganz einfach, aber beides mit Jesus. Oder wir leben in einer Konsumgesellschaft heute und da gibt es einen Konsumzwang. Ja, wenn man sieht, jetzt überall jedes Kind, jeder Teenager muss eine City-Rolle haben. Die Dinge kosten ja immerhin 200 plus minus Mark. Wenn jetzt eine Familie zum Beispiel von Sozialhilfe lebt, woher soll die einen City-Roller kaufen? Da ist ein Zwang. Wie komme ich daran? Oder bin ich jetzt einer, der nicht mehr mithalten kann? Der Paulus sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, ich habe eine innere Energiequelle, die mir in jeder Lage hilft. Stichwort Energiequelle lesen wir gerade dieser Tage eine Andacht. Hier aus diesem Buch von Axel Kühner, Hoffen wir das Beste. Das ist ein Interview mit der Mutter Teresa, als sie noch lebte, unter dem Stichwort jetzt, was bedeutet es, Kraft zu tanken. Das Interview führt der Günter Klempnauer. Da heißt es, der zunehmende Straßenlärm dringt gnadenlos durch die unverglasten Fenster. Er beeinträchtigt aber kaum die feierliche Stille und das andächtige Gebet der mehr als 100 versammelten Ordensschwestern und Novizinnen in ihren weißen Saris. In der letzten Reihe steht die kleinste und unauffälligste von ihnen, Mutter Teresa. In ihrer stillen Gebetshaltung scheint sie gleichsam eingetaucht in eine andere Welt, aus der sie neue Kraft für den Tag schöpft. Das Gebet sei ein wunderbares Geschenk und brauche einen festen Platz in ihrem Alltag, berichtet mir später die kleine, demütige Frau. Je mehr wir im stillen Gebet empfangen, desto mehr können wir geben. Mutter Teresa steht jeden Morgen um 4 Uhr auf und meditiert über Gottes Wort, bevor sie zum Abendmahl geht. Power Station, also Kraftstation, nennt Mutter Teresa ihren Andachtsraum, in dem wir nach dem Frühstück auf einer alten Holzbank unser Gespräch vom Vorabend fortsetzen. Ich schaue auf ihre schwieligen Hände, die so manche Wunde verbunden haben. Ihre von der Gicht deformierten nackten Füße genießen die Ruhepause. Ausnahmsweise ist sie heute nicht unterwegs zu den von ihr über 500 gegründeten karitativen Einrichtungen in 108 Ländern der Erde, die von über 4000 Missionarinnen der Nächstenliebe betreut werden. Allein in Indien werden mehr als 40.000 Leprakranke beherbergt. Mutter Teresa sagt, Berufung ist die Einladung, sich in Gott zu verlieben und diese Liebe unter Beweis zu stellen. Wiederhole ich nochmal. Berufung ist die Einladung, sich in Gott zu verlieben und diese Liebe unter Beweis zu stellen. Einige Tage vor unserem Gespräch hat die gebürtige Albanerin und jetzige indische Staatsbürgerin wieder 65 Neuschwestern in ihren Orden aufgenommen, der ständig wächst. Ich möchte gern wissen, warum die Missionarinnen der Nächstenliebe so fröhlich sind. Lächelnd wird mir geantwortet, die Quelle unserer Freude ist Jesus. Und Mutter Teresa sagt, was wäre, wenn unser Leben, unsere Schwestern nicht heiter wären? Sklavendienst. Freude dagegen ist ansteckend. Deshalb sollt ihr, gemeint sind die Ordensschwestern, immer von Freude erfüllt sein, wenn ihr zu den Armen geht. Was werden sie Jesus sagen, wenn sie in den Himmel kommen, frage ich Mutter Teresa. Ich liebe dich und danke dir, dass du mich gebraucht hast, flüstert die 84-jährige kleine Frau und ergänzt, das Beste, was mir auf dieser Erde passieren konnte. Als ich mich von ihr verabschiede, überreicht sie mir ihre Visitenkarte. Ich lese, die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebets ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist der Dienst. Die Frucht des Dienstes ist Frieden. Mutter Teresa. Ja, einfach ein Beispiel, wenn auch sicher ein sehr herausgehobenes zum Stichwort. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Für uns ist es sicher wichtig, das überhaupt einmal in jede Situation hineinzudenken, betend hineinzudenken, da ist einer, der mit mir geht, der jedem Problem gewachsen ist, der dem Überfluss gewachsen ist, der dem Mangel gewachsen ist. Ich weiß nicht, in welcher Lage Sie im Moment sind. Ich vermute, dass mancher das sicher sehr nötig braucht, sich klarzumachen, da ist einer, der mich stark macht, Christus. Ja, bei uns ist es weniger so, dass wir uns gegenseitig materielle Dinge geben müssen. Das passiert manchmal auch. Es geht vielleicht häufiger darum, dass wir Zeit einsetzen füreinander oder praktische Hilfe. Vielleicht einer dem anderen handwerklich helfen kann, wo der sich nicht so auskennt oder ihm irgendetwas zur Verfügung stellt oder ihn begleitet irgendwie und auch für ihn betet. Der Paulus hat sich hier nur bedankt, der hat den Leuten nichts wiedergeschenkt, sondern er hat ihnen am Ende ein Segensgebet zugesprochen, diesen Wunsch, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das finde ich gut, als Dank ein Gebet mit auf den Weg zu geben. Ich weiß nicht, ob Sie hier füreinander mit diesem oder jenem reden im Gebet und nicht mit ihm, sondern für ihn, mit Gott reden im Gebet und so ein Gebet verschenken als Gabe für einen anderen. Das wäre sicher etwas sehr Schönes. Ich persönlich freue mich auch über solche Gaben. Wenn wir etwas schenken, gibt es oft so eine komische Formulierung. Sie kennen die, ich habe die auch schon ab und zu leider mal verwendet. Hoffe, dass ich es weniger tue oder gar nicht. Das heißt, das wäre doch nicht nötig gewesen. Kennen Sie diesen Motivationsschreck, wenn einer mit so einem Geschenk kommt und so nach dem Motto, eigentlich ist es ja überflüssig, was du bringst, aber weil ich so gut erzogen bin, nehme ich es doch an. Statt einfach Danke zu sagen und jetzt habe ich es. Ein Dank kann einfach auch sein, für jemand zu beten, so wie der Paulus das tut, ihm Segenswünsche herüber zu schicken. Das kostet nichts und ist ganz wirkungsvoll und wirklich liebevoll. Der Paulus grüßt dann die Leute noch mit den Grüßen der Heiligen in Philippi. Es ist also interessant, man muss nicht selig oder heilig gesprochen werden, sondern jeder, der zu Jesus gehört, ist automatisch ein Heiliger. Das heißt, jemand, der in die Gegenwart Gottes gerückt ist. Und dann grüßt er aus dem Haus des Kaisers. Das heißt, da waren kaiserliche Beamte, von denen schon ein ganzer Teil Christen geworden waren. Das heißt, der Glaube fing an, auch aus der niedrigen Schicht hin in die höhere Schicht überzuwechseln. Und 300 Jahre danach ist ja dann auch ein Kaiser dort zum Glauben gekommen, wenn auch allerdings die Sache dann zur Staatsreligion wurde und von daher wieder neue Probleme auftauchten. Ja, mein Einstieg war, ob Sie schon Anteile an dieser Segensbank erworben haben, ob Sie spüren, was es bedeutet, sich bei Gott zu verpflichten und damit mit anderen etwas zu teilen, was sie als Dankopfer betrachten könnten. Ein Opfer des lieblichen Duftes, was Gott ehrt. Dann die Frage, was bedeutet es für ihre Alltagssituation und für meine, sagen zu können, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles nicht im Sinne irgendeiner komischen Philosophie, wo man die Dinge alle abschneiden muss, sondern einer Kraftquelle, die nie versiegt und von jemand, der weiß, was er uns zumutet, der aber selber mitgeht und trägt. Und das möchten Sie mit in diese Woche nehmen, diese Zusage und natürlich auch Herausforderung. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Herr Jesus, Herr, herzlichen Dank, dass der Paulus solche guten Erfahrungen gesammelt hat von dir, mit Freunden, die mit ihm geteilt haben. Danke, dass du für uns derselbe bist und dass du stark genug bist für jeden von uns. Amen.